Ein Text aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, nach der Übersetzung Neues Leben. Fangen wir jetzt wieder an, mit unserer Arbeit anzugeben? Manche Leute müssen Empfehlungsschreiben mitbringen und euch bitten, ihren Empfehlungsbrief zu schreiben. Der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben. Ihr seid ein Brief Christi von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Wir sind uns darin so sicher, weil wir durch Christus großes Vertrauen zu Gott haben. Wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Herr, du bist der Herr deiner Gemeinde. Du willst die nach vorn drängenden und die zögernden. Du willst die Kämpfenden und die Bremsenden zugleich haben. Sorge dafür, dass keiner den anderen aufgibt. Denn nur gemeinsam haben wir die Wahrheit, dich. Keiner hat dich allein. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns dieses Wort erschließt und dass du zu uns sprichst, in die heutige, in die jetzige Situation, auch in die Gemeindesituation. Und wir danken dir im Voraus schon dafür, dass du das tun wirst. Amen. Wir bekommen viele Briefe. Auch ihr. Oder nicht mehr. Wie ist es? Kriegt ihr Briefe? Normale so geschrieben? Ja? Wenig. Immer weniger, gell? Ja, so ist es. Immer weniger Menschen schreiben Briefe. Aber wir kriegen andere Post. Und zwar elektronische Post, E-Mails und Ähnliches. Dann machst du ein Zeichen, sie haben Post. Wir haben Post. Und das ist auch so ein Text, wir haben Post. Schaut euch die Post an. Und ich würde das mal so sagen, eine Gemeinde ist ein Spiegelbild ihrer Gemeindeleitung. Eine Gemeinde, ich würde sagen, jede Gemeinde ist ein Spiegelbild ihrer Gemeindeleitung. Das schlägt sich nieder in der Gemeinde. An der Gemeinde kann man erkennen, da braucht man auch kein großer Psychologe zu sein, wie die Gemeindeleitung ist. Und das ist keine Drohung, das soll man als erstmal positiv oder zumindest neutral sehen. Schaut euch einander an. Ihr seid ein Brief Christi. Und dieser Brief Christi einer Gemeinde ist geschrieben durch Schreiber, die sich sogar ändern. Und dieser eine Brief, der vor 140 oder 50 Jahren geschrieben wurde in Form einer Gemeinde, die gegründet wurde, bleibt nicht immer so in der Form wie vor 150 Jahren. Das wäre zwar schön, aber das wäre etwas für ein Museum, vielleicht für Gemeindearchiv. In 10 Jahren sieht dieser Brief anders aus, verändern sich manche Abschnitte. Und weil die Menschen sich verändern, weil ihre Charaktere sich verändern, weil der Stil und die Form der Gemeinde, wie sie lebt und leibt, verändert sich auch. Der Brief Christi ist die Gemeinde und sie ist gleichzeitig nicht nur dazu da, dass sie einfach so ist, irgendwo in einer Vitrine und mit weißen Handschuhen anzufassen. Nein, das ist ein Brief Christi an die Welt. In diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, geht es darum, dass Paulus da angegriffen wird. Und als ob er sich jetzt rechtfertigen müsste, wieso, weshalb er so irgendwie eine besondere Beziehung zu der Gemeinde hat. Und warum sollte er eine besondere Position haben? Oder sollte er sich als Apostel überhaupt rechtfertigen? Sollte sich einer als Pastor oder als Gemeindeleiter rechtfertigen? Und dann sagt er, ja, manche brauchen Empfehlungsschreiben. Mein Empfehlungsschreiben ist dieser Gemeinde. Und ich denke, auch heutzutage können auch die Gemeindeleiter sagen, die Gemeindeleitungen, die Ältesten, diese Gemeinde ist mein Empfehlungsschreiben. Manche Empfehlungsschreiben vielleicht müssen etwas nachgebessert werden, sage ich mal so. Vielleicht wird der Brief gerade noch ins Reine geschrieben, weil viel in Bewegung ist. Ja? Reden wir darüber noch in einem Jahr oder sowas. Ja? Dann ist das Gespräch etwas anders. Paulus wurde also nach Effektivität seiner Arbeit gefragt. Und was war der Gewinn, was war Verlust, was war gut, was war schlecht? Man wollte ihn zur Verantwortung ziehen. Und der hat ihnen mit diesem Satz geantwortet: Schaut euch die Post an. Und dann reden wir nochmal darüber. Es geht um die geistliche Qualität einer Gemeinde. Und wenn eine Gemeinde wissen möchte, wie steht es um uns, dann muss man sich gegenseitig anschauen. Wie geht es uns eigentlich? Es hängt auch mit dem, was wir gestern gesagt haben. Gibt es unter uns Werte, liebevolle Atmosphäre, Offenheit, Vergebungsbereitschaft, Fehlerfreundlichkeit, was auch immer? Sind wir offen überhaupt aufeinander? Sind wir offen für Menschen, die von außen neu zu uns kommen sollten? Wollen wir das überhaupt? Schaut euch an. Das ist auf der einen Seite diese Aussage, ihr seid ein Brief Christi, ein Trost. Das ist die Gemeinde Jesu. Und er hat Menschen berührt. Und er hat welche herausgerufen und durch die Gemeinde bestimmen lassen, dass sie die Gemeinde vorstehen als Leiter. Dass sie die Gemeinde führen für eine gewisse Zeit. Und auf der anderen Seite ist das so, dass das für die Gemeinde eine Zusage ist. Es ist ein Brief. Ein Brief, der immer am Schreiben oder geschrieben wird. Ein paar Dinge dazu. Das eine, das, was wir sind, sind wir durch die Kraft Gottes. Alles trägt die Handschrift des Heiligen Geistes und was uns ausmacht, das kann jeder lesen. Was wir sind, das sind wir durch die Kraft Gottes. Ich finde das unheimlich wichtig, dass eine Gemeinde weiß und sich nichts anderes einreden lässt. Wir sind nicht die Gemeinde von Klaus Müller. Okay? Wir sind die Gemeinde Jesu. Und es ist auch wichtig, dass der Klaus Müller oder die Rebecca Kowalski verstehen, dass das nicht ihre Gemeinde ist im Sinne, ich bin hier, die oder derjenige, der die Gemeinde nach vorne treibt oder nicht. Das ist die Gemeinde Jesu. Und das, was geschieht in der Gemeinde, geschieht aus der Kraft Gottes. Talente und Begabungen sind wichtig, aber alles geschieht aus Gottes Kraft. Wir sind uns darin so sicher, weil wir durch Christus großes Vertrauen zu Gott haben. Wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleiben wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Kraft Gottes. Es ist gut, sich da manches zu überlegen, was passiert im Leben einer Gemeinde. Nehmen wir so Abschnitte, ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre. Es gibt Dinge, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an manche Dinge denke, da sage ich, das hätten wir nie als Gemeinde stemmen können aus eigener Kraft. Das hätte die oder der nie schaffen können ohne Gottes Kraft. Es passieren Dinge, die nicht nur an Wunder grenzen. Manchmal sind es auch Wunder. Manche Entwicklung in der Gemeinde, das ist so eine Aneinanderreihung von der Einwirkung der Kraft Gottes. Und das ist wichtig, dass wir das für uns behalten. Wir kennen das nur, weil Gott uns die Kraft dazu gibt. Und deshalb rechnen wir mit Gottes Kraft. Nicht nach dem Motto, wir zählen alle Register und wenn wir es nicht schaffen, wenn das nicht klappt, dann, eventuell dann, bitten wir Gott, dass er uns hilft. Es muss von vorne schon so laufen, dass man weiß noch nicht, was man tun soll. Und da bittet man Gott schon um die Kraft, um die Klarheit, um die Entschlossenheit und Einmütigkeit, sich für etwas zu entscheiden, mit etwas anzufangen. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Wir merken das besonders, wenn es uns schlecht geht, persönlich. Ich hatte vor Jahren einen Bandscheibenvorfall, da konnte ich nicht mal eine Tasse Tee oder ein Glas Bier heben. Das mit Glas Bier war noch schwieriger, weil das immer schwerer war. Auf jeden Fall, das dauerte 2 Jahre, bis es mir einigermaßen ging. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht sitzen, laufen konnte ich nur. Aber liegen auch nicht. Und ich konnte nicht am Schreibtisch sitzen und ich habe mich daran gewöhnt, auch immer wieder, damals ständig, im Stehen zu arbeiten und zu lesen. Und in dieser Zeit habe ich festgestellt, wenn man die Kraft nicht hat, wenn die Schmerzen unser Leben prägen, da weiß man, was es bedeutet, an eigene Grenzen zu kommen. Da hat man nicht mal die Gedanken, weil der Schmerz ist viel stärker als die Gedanken. Da wird man nicht mehr kreativ. Und man verliert irgendwie so Lebensfreude dabei. So kann es einem persönlich gehen, aber so kann es auch einer Gemeinde gehen, dass sie eingeknickt ist durch schwere Erfahrungen, durch irgendwelche Rückschläge. Und dann, wenn es einem wieder gut geht, dann merkt man, das war eine ganz schlimme Zeit. Da sind wir nicht wir selbst gewesen. Wir wurden gelebt. Wir wurden getrieben vielleicht durch einen Konflikt oder durch irgendwelche Diskussionen über irgendein Thema. Ich kenne einige Kollegen, die, sage ich mal, mit einem großen Karacho gescheitert sind. Ein Kollege, der war ein großer Hoffnungsträger einer Freikirche, der war sehr bekannt in Deutschland. Auf einmal hat er seinen Dienst quittiert, der hat sich ein Motorrad gekauft und hat sein Geld als Taxifahrer verdient. Er konnte nicht mehr, er hatte keine Kraft mehr und er hat auch zum Teil Hoffnung verloren, überhaupt sah er nicht viel Sinn, eine Gemeinde zu bauen, weil er so enttäuscht war durch die Rückschläge, die er selber bekommen hat, auch die Gemeinde. Das kann schneller passieren, als man denkt. Und deshalb die ganze Zeit dran denken, alles, was wir sind, sind wir aus Gottes und durch Gottes Kraft. Paulus muss das wohl gewusst haben. Er hat es durchlebt, beschreibt das an verschiedenen Stellen. Und wir lesen auch, und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großen Zittern. Und meine Predigten geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das ist es. Wisst ihr, mit Redner und Prediger, das ist auch so eine Sache. Ich kenne Prediger und Redner, die können Vorträge halten, Wahnsinn. Das ist so geölt alles, rhetorisch alles super. Aber das ist leer. Das ist so ein bisschen geistlos, sage ich mal so, auch im christlichen Bereich. Ich kenne welche, die sind keine so super Rhetoriker oder Redner, aber die haben so ein Herz, die haben was zu sagen und die machen das mit so einer Begeisterung, dass man einfach berührt wird, man wird inspiriert. Das ist hier gemeint auch, Inspiration, dass Gottes Kraft uns inspiriert. Egal was wir tun, nicht nur als Redner, aber auch diejenigen, die irgendwelche Aufgaben in der Gemeinde haben. Wenn ein inspirierter, sage ich mal, Hausmeister da ist, da macht es eine Freude, in die Gemeinde zu kommen, weil man so mit einem breiten Lächeln begrüßt wird an der Tür und einem wird es nicht gleich schlecht. Beides erlebt. Deshalb weiß ich, wovon ich spreche. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Selbst die Schwachen, die aus Gottes Kraft leben, erweisen große Kraft, Wirkungskraft.
Und da rede ich erstmal von allen. Und das gilt selbstverständlich vielleicht noch mehr für die, die eine leitende Position in der Gemeinde haben, diesen Dienst tun. In vielen Jahren einer Gemeinde oder eines Dienstes als Gemeindeleiter, Älteste, geschehen viele Dinge. Menschen werden gerettet, die kommen zum Glauben. Sie bekehren sich und sie reifen in der Gemeinde und wachsen. Da entsteht ein Gotteswerk. Und bei dem Ganzen ist immer wichtig, dass wir nie aufhören zu beten, dass das Gotteswerk bleibt. Habt ihr schon einmal von einem Dwight Moody gehört? Das war kein Fußballspieler. Hätte auch gepasst, aber es war ein großer amerikanischer Evangelist. Und auch einer der einflussreichsten geistlichen Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Millionen von Menschen sind durch seine Predigten zum Glauben gekommen. Aber Moody wusste auch um seine Grenzen. Und er war auch bescheiden. Er erzählte freimütig Geschichten, die eigentlich Misserfolge waren. Er ging einmal in seine Heimatstadt Chicago spazieren und wurde dort von einem abgerissenen Bettler angesprochen. Und der war noch betrunken. Als er sich mit ihm unterhielt und voller Mitleid sich diese alkoholisierte Gestalt anschaute, sagte der Mann plötzlich: "Jetzt weiß ich kenne Sie. Ich war damals in Ihrer Kirche, als Sie mich bekehrt haben." Worauf antwortete Moody: "Ja, das sehe ich, dass ich Sie bekehrt habe." Ja. Also nicht Jesus, das meinte er damit. Ja, das ist es. Wenn wir einen Menschen beknien und bedrängeln, da gibt es genügend davon in vielen Gemeinden, die auch, weil die Oma so einen Stress gemacht hat, wann lässt du dich endlich taufen oder was auch immer. Es gibt Menschen, die wurden bekehrt bzw. in die Position eines Bekehrten gebracht, damit er sich oder sie endlich taufen lässt. Aber wenn Jesus das nicht getan hat, dann bleibt das ohne Auswirkungen. Dann wird sich da in der Persönlichkeit durch den Einfluss Jesu Christi nicht viel verändern. Und solche Menschen fallen oft ab. Und da denke ich gleich an das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Wenn man nicht am Weinstock bleibt, was passiert? Ja, beziehungsweise kommt der Winzer mit seiner Winzerschere und zack, 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 die werden abgeschnitten, damit die anderen besser wachsen können. So ist es auch, ja. In jeder Gemeinde beobachte ich ganz genau. Und da frage ich mich nach, was ist mit den Leuten, die irgendwo, ich gucke mir die Gemeindeverzeichnisse aus vor 20 Jahren oder 10 Jahren und sage, und wo sind die Leute hier und die, das waren so Geburtsjahre, die uns jetzt gerade fehlen. Weg sind sie. Da waren auf einmal 20 Leute getauft und von denen ist eine oder drei sind in irgendeiner Gemeinde überhaupt. Wo sind die anderen geblieben? Fragt man sich, ja. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Ich will keinem was unterstellen. Ich möchte nur die Bedeutung dessen hier unterstreichen, wie wichtig ist, dass alles aus Gottes Kraft geschieht. Nämlich, dass Menschen durch Gott bekehrt werden. Dass das sein Werk ist und nicht unser. Und dieser Brief Christi ist auch ein Einzelner. Diese Bekehrungsgeschichte und Glaubensgeschichte, Entwicklung der Persönlichkeit, das geschieht auch durch unseren Einfluss. Wie viel Mittel verwenden wir dafür? Wie viel Zeit und Kraft, damit wir eine gute Tinte haben, sage ich mal so, damit dieser Brief lesbar ist, ja? Damit die Charakterveränderungen dauerhaft sind. Nur aus Gottes Kraft werden Menschen für die Ewigkeit gewonnen. Wenn er unverändert, dieser Brief, und in der Kraft Gottes geschrieben ist, kommt der Brief bei den Menschen an. Nur aus dieser Kraft werden Menschen für die Ewigkeit gewonnen. Und alles trägt, alles was wir erreichen, trägt die Handschrift des Heiligen Geistes. Nachdem das geklärt ist, aus welcher Kraft das geschieht, können wir uns ganz ehrlich und ohne Demut sagen, da wurde was erreicht in einer Gemeinde. Wenn das aus Gottes Kraft geschehen ist, da ist was passiert. Da ist etwas passiert im Reich Gottes. Da hat Gott etwas bewirkt. Und es ist auch gut und erbauend, sich so ein bisschen mit der Geschichte einer Gemeinde zu befassen. Auch andere Gemeinden und Kirchen. Wie viel Gott bewirkt hat. Dass es immer wieder Zeiten gibt, wo eine besondere, in besonderer Kraft etwas geschieht, wo Menschen zum Glauben kommen. Ja, das Wort ist so abgedroschen, Erweckungszeiten, aber sowas Ähnliches, ja. Dass Menschen, viele Menschen sich angesprochen und inspiriert fühlen, dass Gott sie sozusagen ihre Sünde überführt und ihnen die Sehnsucht weckt nach einem neuen Leben. Und da geschehen auch tiefgreifende Veränderungen. Ihr seid ein Brief Christi von uns geschrieben. Mit dem Geist des lebendigen Geistes steht hier. Ja. Des lebendigen Gottes. Ja, Mensch. Neue Brille aber irgendwie. Natürlich prägen wir Leute. Wir prägen Leute mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Charakteren. So wie wir sind, mit dem Stil, in dem wir arbeiten auch. Und hoffentlich ist unser Dienst, egal wo es geschieht, hoffentlich ist das so ein Dienst, an dem auch diese Handschrift des Heiligen Geistes zu erkennen ist. Leiter prägen andere durch die Qualität ihres Dienstes. Nicht durch das Amt, ich bin der Leiter und es wird jetzt das gemacht, was ich sage. Das ist ein Gehabe, das ist erstmal kein qualitativer Dienst, wo eine Autorität aus den geistlichen Qualitäten erwächst. Um solche Qualitäten geht es, wie Gemeindeleitungen. Dass Menschen zu Jünger Jesu werden und dass sie dann in ihrem Glauben gefestigt werden und dann selber glaubwürdige Christen sind. Das ist der Job der Gemeindeleitung, dafür zu sorgen. Darüber Hände zu halten auch, dass das geschieht. Sie müssen nicht alles selber machen, aber deshalb sind sie in der Gemeindeleitung und deshalb beruft man oder wählt man die Gemeindeleitung, dass sie mit ihren Begabungen dafür sorgen. Nicht mit der Tinte, sondern mit dem Geist Gottes. Wir wissen, dass im Alten Testament die Gesetze in Steine gehauen wurden, so wie die 10 Gebote. Und später haben Pharisäer noch viele andere Gebote hinzugefügt, auch wenn das nicht mehr in die Steine gemeißelt war, sondern das wurde aufgeschrieben. Und jeder Jude versuchte, aus eigener Kraft diese Gesetze zu erfüllen, bis Jesus kam und ihnen sagte, man kann aus eigener Kraft keine Errettung erlangen. Und das ist überhaupt nicht unser Ziel, dass wir Gott sozusagen bestechen, sondern er hat gesagt, das muss aus dem Herzen kommen, aus dem Inneren. So hat er auch alle 10 Gebote erklärt. Das Geheimnis von Sekten besteht daraus, dass man alles vorschreibt, wie man sich zu verhalten hat. Ganz genau. Hat jemand eine Frage, er kriegt sofort eine konkrete Antwort. Ja oder nein. Inklusive Kleinigkeiten. Darum geht es nicht in den Evangelien und darum geht es nicht in eine Gemeinde und darum geht es auch nicht in eine Gemeinde, für eine Gemeindeleitung, dass sie für alles ganz konkrete Antworten geben muss. Es geht nicht immer, eine Antwort zu geben auf alle Fragen, sodass sie eindeutig ist. Ihre Aufgabe ist, Menschen Christen zu mündigen Nachfolgern Jesu anzuleiten. Und wenn einer in die Gemeinde kommt, wenn er Christ wird, getauft wurde, ihn so zu begleiten, dass er zu einer Art Selbstversorger wird, dass er selber in der Bibel lesen kann, dass er selber betet, dass er mit anderen Christen zusammenkommt und spricht über den Glauben. Und dass er nicht immer bestochen wird durch den Pastor, wenn er ihn einmal besucht, kommt einmal in den Gottesdienst. Auch das habe ich gehabt in einer Gemeinde. Sogar der Gemeindeleiter hat das von mir erwartet. Wenn du sie besuchst, dann kommen sie wieder zum Gottesdienst. Ich habe gesagt, nicht mit mir, so mache ich es nicht. Das kann doch nicht angehen. Ja? Das heißt, die haben da hat man was am Anfang total vermasselt. Und jetzt muss man sie sozusagen mit Leckerlis wie Hunde irgendwie zu etwas bewegen, dass sie da springen oder Fuß machen und so weiter. Ja? So geht es nicht. Mündige Christen, die einfach den Segen dessen erkennen, was es bedeutet, in der Bibel zu lesen, zu beten, in der Gemeinschaft zu gehen, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Wenn das Evangelium nicht unser Herz trifft und erreicht, wenn es dem Heiligen Geist nicht gelingt, unser Herz zu berühren, dann helfen keine Gesetze und keine Gebote, auch nicht die Ordnungen der Gemeinde. Das hilft auch nicht. Wir haben sowieso kein Instrumentarium, großartig jemanden am Haken zu haben. Wir können ihn zwar ausschließen aus der Gemeinde, aber wem wird es damit geholfen? Manchmal ist es schon notwendig, aber ich denke, das sind keine Instrumente, um Leute auf dem Trab zu halten. Das ist keine Peitsche und das sind keine Leckerlis, sondern Gottes Geist. Wenn wir vom Gottes Geist inspiriert andere Menschen damit anstecken und sie dasselbe für sich erkennen, dann müssen wir nicht immer hinter ihnen laufen. Deswegen hat der Buchstabe seine Zeit gehabt im Alten Testament und nun ist abgelöst von dem Gesetz des Geistes. Gott schreibt mit dem Heiligen Geist seinen Willen in unser Herzen, geschrieben aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Dann möchte ich sagen, Gottes Geist will durch sie, durch die Leitung auch durch andere, die in der Gemeinde sind, führen und Herzen von Menschen treffen. Nicht nur die Gemeindeleitung ist dazu da, die ist in erster Linie dazu da, um die Gemeinde zu führen. Aber auch wir, wenn andere zum Glauben kommen, dass wir sie auch begleiten. Das ist auch unsere Aufgabe. Das kann nicht alles die Gemeindeleitung tun. Wenn Gott unsere Herzen trifft, dann ist es auch unsere Aufgabe, andere zu begleiten, die zu Gott gefunden haben, damit bei ihnen so etwas Ähnliches geschieht. Und je mehr du dich als Leiter Gott aussetzt, desto mehr wird seine Handschrift in der Gemeinde sichtbar. Je mehr du dich als Leiter Gott aussetzt, damit seine Kraft dich durchdrängt, umso mehr wird seine Handschrift in der Gemeinde sichtbar. Das gilt natürlich auch für alle anderen Christen in der Gemeinde. Aber die besondere Verantwortung der Gemeindeleitung ist da. Da kann sich keiner herausreden, möchte ich das so vielleicht etwas unfreundlich sagen. Ja. Der Heilige Geist schreibt in unser Herzen hinein, wir tragen seine Handschrift in unseren Herzen. Und jede Gemeinde braucht eine klare Führung. Es geht nicht, dass die ganze Gemeinde sich so leitet. Ja? Dann gibt es früher oder später so ein Tohu Wabohu und man weiß nicht, in welche Richtung, der zieht in die Richtung, der in die Richtung. Die Gemeindeleitung ist dazu da, um das zu ordnen, damit eine klare Führung entsteht. Die Vision, von der die Rede war, die Ziele der Gemeinde, die ganze Atmosphäre und die Kultur in der Gemeinde, darauf achtet die Gemeinde. Ihre Aufgabe ist einfach immer wieder von oben aus der Vogelperspektive auf die Gemeinde zu gucken, an welchen Stellen und welchen Ecken was wie läuft. Und wie ist die Handschrift des Geistes Gottes? Ist sie noch erkennbar oder nicht? Oder vielleicht unsere Klaue ist so, dass kein Mensch das lesen kann, ja? Als Gemeindeleitung. Wäre schlecht. Was uns ausmacht, das kann jeder lesen, hat Paulus geschrieben. Das, was er dort gepredigt hat, wie er die Gemeinde geprägt hat und sein Team, das kann man alles lesen, ablesen. Guck dir das an und was fällt dir auf? Ja, das kannst du doch lesen. Wir waren da und wir haben sozusagen die Grundlagen gelegt. Wir haben auch die Ältesten eingesetzt und die Diakone. Da gibt es zwei verschiedene Modelle im Neuen Testament. Je nachdem, das lief unterschiedlich. Auf jeden Fall, die haben dafür gesorgt, dass die Gemeinde nicht sich selbst überlassen wurde, sondern von Anfang an hatte sie einen klaren Abdruck, eine DNA, und von Anfang an hatte sie eine Leitung, eine Führung. Es gibt eine solche Post, die man nicht lesen kann. Und von daher, es gibt auch Gemeinden, kann man keine Handschrift irgendwie erkennen. Man weiß nicht, was wollen die eigentlich, sie wissen nicht, wozu sie da sind. Heute gibt es viele Möglichkeiten, in denen wir als Christen oder als Leiter gelesen werden. Wir können das auch auf vielen Kanälen kommunizieren. Heutzutage können wir vieles kommunizieren und auch Menschen prägen, ohne dass wir sie alle auf einem Haufen haben, in einer Versammlung. Wir können heute schreiben, E-Mails schreiben, gibt es WhatsApp, alles Mögliche. Wir können uns als Gemeinde darstellen, wir können als Gemeinde schreiben, wer wir sind, was tun wir, was sind unsere Ziele, was sind unsere Visionen. Das ist sogar für Außenstehenden gut, weil sie da erkennen sofort, was für ein Brief diese Gemeinde ist. Und das sind auch technische Möglichkeiten, die wir auch nutzen sollen. Nicht einfach, um so, sich so schick darzustellen, aber das entspricht nicht der Wirklichkeit, keine Mogelpackung, sondern das muss schon der Wirklichkeit entsprechen. Und dann können wir uns kommunizieren, wir können uns darstellen, wir können sogar Bilder dahinstellen und man sieht, dass, aha, das sind nette Leute und da gehe ich mal hin und schaue mir das Ganze an. Ja. Wir sind adressiert an die ganze Welt. Und wir lassen in jedem Fall Rückschlüsse auf den, der uns geschrieben hat. In erster Linie auf Jesus Christus, aber dann auch auf diejenigen, die in einer Gemeinde leitende Dienste oder Positionen haben, auf die Leiter. Und das ist gleichzeitig Trost, auf der anderen Seite ist eine große Verantwortung. Und das darf man nicht vergessen, es ist eine große Verantwortung. Das dürfen weder die Leiter vergessen, noch die Gemeinde. Was für große Verantwortung auch die Gemeindeleitung trägt. Und das ist oft nicht einfach. Sie können nicht so sagen, wir müssen allen gerecht werden und wir müssen alle Wünsche bedienen. Das geht gar nicht. Das ist nicht die Prämisse. Das ist nicht das Entscheidende bei dem Ganzen. Was will Gott für diese Gemeinde? Was will Gott mit uns tun? Was soll aus uns werden? Das sind die Fragen. Leute leiten von mir, von dir, von uns allen ab, mit welchem Gott sie zu tun haben. Und sie leiten auch von jedem von euch ab, was für eine Gemeinde diese Gemeinde ist. Vielleicht bist du ein Täuschungsmanöver. Vielleicht ist die Gemeinde gar nicht so wie du, weil du dich mit der Gemeinde nicht identifizierst. Weil du vielleicht nicht weißt, was ist eigentlich die Gemeinde? Was ist das Ausschlaggebende für diese Gemeinde? Fangen wir jetzt wieder an, mit unserer Arbeit anzugeben. Manche müssen Empfehlungsschreiben mitbringen und euch bitten, ihnen oder bitten, ihnen Empfehlungsbriefe zu schreiben. Der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst. Das könnte auch die Gemeindeleitung zu der ganzen Gemeinde sagen. Der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann lesen und erkennen, wer wir sind. Ist es nicht toll? Aber das ist eine große Verantwortung auch. Aber wenn man eine Verantwortung von etwas bezeugt ist und das so gerne in sich trägt, diesen Abdruck, dann ist man auch inspiriert. Gestern fiel das Wort begeistert. Und dann erzählt man gerne. Und man schämt sich überhaupt nicht, einen Arbeitskollegen oder Nachbarn in die Gemeinde einzuladen. Sondern man sagt, du, das musst du anhören morgen. Ist so ein tolles Predigtthema. Oder dies oder jenes. Schau dir das an und bilde dir deine Meinung. Und die Leute tun das auch. Und wenn wir uns frei machen von dieser Angst, was werden die anderen sagen? Nein, sie sollen die Gemeinde so sehen, wie sie ist. Aber sie werden dir anmerken, ob du mit Überzeugung und mit Begeisterung von der Gemeinde sprichst und die Gemeinde einlädst. Unser Leben spielt sich nicht hinter verschlossenen Türen, nicht mehr. Und Gott sei Dank. Paulus stellt das alles hier sofort richtig und macht das Christsein zu einer höchst öffentlichen Angelegenheit. Unser Christsein ist öffentlich. Was stellen wir da, ist die Frage. Was sehen die Leute an uns? Was denken die Leute, wenn sie uns miteinander beobachten? Was sehen die Leute, die uns beobachten? Ich hätte so eine Wunschliste für eure Gemeinde, für meine. Ich sage für meine Gemeinde, nicht, dass ihr denkt, dass ich so hart mit euch bin. Ne? Nein, ich wünsche mir, dass wir als Christen, dass ihr in eurer Gemeinde wie ein Brief Christi seid, die einladend auf andere Menschen wirken. Mit allen Poren, aus allen Knopflöchern soll einfach Gottes Freundlichkeit und Liebe strahlen, durchstrahlen, rauskommen. Und fröhliche Nachfolge und keine grissgrimmige Gestalten. Also ich kann viele Sachen nicht abhaben. Ich kann einen grissgrimmigen Christen nicht ausstehen. Und ich werde so lange mit einem reden, bis er anfängt zu lachen. Und das geht schnell, sage ich. Nein, jetzt Spaß beiseite. Aber es ist so. Es ist so. Und Christen, die reifen, also in ihrer Persönlichkeit sich entwickeln, die verändern sich. Die werden auf einmal, wenn große Herausforderungen kommen, belastbar. Und wenn Krisenzeiten kommen, bleiben sie standhaft. Das ist auch wichtig. Die Entwicklung ermöglicht das. Laute Liebesbriefe Gottes, das heißt liebevolle Beziehungen, von denen wir gestern schon gesprochen haben, das erreicht Menschen. Das sind die, sage ich mal, Köder. Da beißen die Leute richtig an. Wenn wir liebevoll mit anderen umgehen und das echt ist, nicht gespielt, das überzeugt Menschen am meisten. Und das, was wir schon gestern hatten, leidenschaftliche und echte Spiritualität. Wenn einer da betet, dann merkt man, okay, der kriegt zwar nicht drei Sätze richtig zusammen, grammatikalisch meine ich, aber das ist ein Gebet, das vom Herzen kommt. Das sehen die Leute über das Ganze, ob das richtig Deutsch ist oder nicht richtig. Und wir haben in unseren Gemeinden mittlerweile viele Menschen, die aus der ganzen Welt kommen. Und da guckt keiner mehr drauf, ob man da eine akademische Ausbildung hat, bevor man anfängt zu beten in der Gemeinde. Sondern jeder darf auch beten. Und wenn einer singt, dann singt er. Und wenn verschiedene Musikstile in die Gemeinde kommen, dann ist das auch gut so. Es muss nicht alles in einem Stil geschehen. So drückt sich auch die Spiritualität aus. Und wenn es in der Gemeinde Leute gibt auch, die da beim Lobpreis hüpfen und mit ihren Armen sich nicht nur am Stuhl halten, sondern sogar in alle Himmelsrichtungen fühlen, dann ist es auch gut. Da braucht man nicht gleich einen Schock zu bekommen und sich ins Krankenhaus einliefern lassen, in die Psychiatrie. Es gibt welche, die leidenschaftlich so Gott anbeten, aber es gibt auch stille Anbeter, die das sogar im Sitzen tun. Da brauchen oder dürfen wir denen auch nicht unterstellen, dass sie da keinen Geist der Anbetung haben. Versteht ihr? Eine Großzügigkeit des Herzens. Und daraus entsteht diese echte Spiritualität. Es gibt auch leidenschaftliche Sitze beim Lobpreis. Die sitzen, ja. Und leidenschaftlich aber. Und man merkt, die sind so vertieft in der ganzen Anbetung. Es gibt auch welche, die stehen. Von mir aus können sie sich hinknien, aufs Gesicht fallen vor Gott. Ich würde keinen Schock bekommen, ich habe schon alles erlebt. Allerdings muss ich sagen, wir haben alle irgendwie so ein Gespür, ob etwas echt ist oder gespielt. Und in dem Moment, wo Menschen merken, die machen hier nur eine Show, ein Theater, dann ist das für sie keine echte Spiritualität mehr. Okay? Wir brauchen und dürfen uns nicht verstellen. Vielleicht stecken uns andere damit an, dass ich auf einmal so zackhaft eine Hand hebe beim Lobpreis und beim Singen. Ist in Ordnung. Vielleicht in einem Jahr kann ich schon so hoch, also ich nehme linke Hand, nicht, dass einer mir was unterstellt. Ja. Das sind einfach die vielen Möglichkeiten. Und je unterschiedlich eine Gemeinde ist, von der Prägung, Brüdergemeinden, stinknormale Baptistengemeinden. Okay, das stinkt, das mit dem Gestank nehme ich raus. Oder eine russlanddeutsche Gemeinde und Pfingstangehauchte und wie auch immer. Wir haben ein ganzes Spektrum in unserem Bund von den verknöcherten, sage ich nicht mehr Baptisten, bis zu den ausgeflippten. Alles ist vorhanden. Also es gibt manche Gemeinden, die sind so eher hier, manche so in der Mitte und manche sind so ambivalent, sage ich mal so. Es verändert sich so ein bisschen, ja. Das ist nicht entscheidend. Das spielt keine große Rolle. Wichtig ist, dass es echt bleibt und dass wir so viel Großzügigkeit und Offenheit haben, dass wir keinem das verbieten gleich oder ihm was Schlimmes unterstellen. Es sei denn, eine outet sich selber, dass das Ganze nur ein Theater ist, ein großes Theater. Und damit er oder sie uns die Leute nicht abschrecken, die in unsere Gemeinde kommen und unsere Echtheit erfahren sollen, sagen wir ihm, hör mal, also da übertreibst du ein bisschen und jetzt, das ist schön, dass du dich freust bei Anbetung, aber du musst nicht irgendwo auf der Empore, auf dem Gelände laufen die ganze Zeit. Ja, ja, habe ich noch nie erlebt, aber wäre eine Möglichkeit. Ja. So. Also, so dass wir das im, habt ihr Chor hier in der Gemeinde? Einen Chor? Ja. Okay, dass der Chor schon durchgemischt ist. Gemischter Chor ist das, ja? Ja. Dass man da das in den Bibelstunden, in den Hauskreisen, in der Jugend, wo auch immer. Wir sind ein Brief und dieser Brief wird geschrieben. Und wie das mit den Briefen ist, die sollen auch mal abgeschickt werden, wenn wir sie schreiben. Was nutzt ein Liebesbrief, den ich an eine wunderbare Frau geschrieben habe, aber den Brief seit 30 Jahren irgendwo in der Schublade haben und ich habe mich nicht gewagt, ihn abzuschicken. Die Briefe müssen abgeschickt werden, sonst erreichen sie die Empfänger nicht. Genauso ist es mit der Gemeinde. Wir müssen auch zu den Leuten hinaus, als Brief Christi, nicht nur in der Gemeinde. Nicht nur eine Komm-Gemeinde, dass Menschen zu uns kommen müssen, um das zu erfahren, sondern wir nehmen die Gemeinde und die Prägung der Gemeinde immer mit, wo wir hingehen. Und jeder von uns ist so ein Brief. Und wenn ich den Hausgang meines Hauses oder Wohnung erreiche oder Wohnblocks, dann scheppert es im Briefkasten, wenn ich nach oben gehe in meine Wohnung. Der Brief Christi ist unterwegs. Das mit dem Bild möchte ich das so beschreiben. Ja? Wenn ich in mein Büro reinkomme oder in meine Firma, wo ich arbeite, oder in die Bäckerei, wo ich Verkäuferin bin, da flattert ein Brief Christi. Ja, und dass es uns bewusst ist. Ich bin jetzt im Auftrag des Herrn unterwegs. Gut. Ich glaube, ich habe das schon lang genug strapaziert. Okay, jetzt komme ich zum Schluss noch zu dieser Aussage. Eine Gemeinde ist ein Spiegelbild ihrer Leitung. Ja, ich habe extra das so auf die ganze Gemeinde jetzt gemünzt, nicht, dass es nur für die Gemeindeleitung ist, weil ich weiß, Das nur, ist ein Teil von euch, ist Gemeindeleitung. Leiter brauchen eine reife Persönlichkeit. Das hängt alles mit der Prägung, von dem wir gesprochen haben. Leiter brauchen eine reife Persönlichkeit. In jeder Gemeinde wird es anders gehandhabt, wenn die Gemeindeleitungswahlen anstehen oder Berufungen und wie man das nennt. Das ist unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde. Es geht nicht darum, dass wir fragen, wer möchte in die Gemeindeleitung bitte strecken, melden. Ja? Also da will ich gar nicht wissen, was für eine Gemeindeleitung zusammenkäme. Vielleicht eine wunderbare, aber vielleicht eine grottenschlechte. Darum geht es nicht. Das läuft meistens ganz anders. Das ist sogar in den Gemeindeordnungen oder Wahlordnungen vorgeschrieben, wie das ist. Wir wissen, wir suchen Menschen, Glaubensgeschwister, die eine gewisse Reife haben für bestimmte Bereiche, dort, wo sie mit ihren Gaben vorkommen. Und das muss bei jedem in der Gemeinde angekommen sein, wenn wir die nächsten Wahlen für die Gemeindeleitung vorbereiten. Reife Persönlichkeit, gereifte Persönlichkeit. Ich sage nicht ganz gereifte, perfekte, aber Persönlichkeiten, die ganz klar in diesem Reifungsprozess sich befinden und die haben eine solche Reife erreicht, dass man sagen kann, sie können auch der Gemeinde vorstehen oder er kann der Gemeinde vorstehen oder sie. Okay? Und dafür dürfen wir auch beten, dass das passiert. Denn wir brauchen immer Nachschub. In unserer Gemeinde, da haben wir seit Jahren, habe ich uns das gesagt, wir müssen einfach Menschen promoten oder unterstützen, die in ein paar Jahren in die Gemeindeleitung kommen. Dass wir beten, dass Gott uns die richtigen Augen schenkt. Wer hat die Gabe? Wen sollen wir nach vorne bringen? Wen sollen wir vielleicht zu irgendwelchen Seminaren oder Tagungen, wie auch immer, schicken? Und wir wollen, dass immer Jüngere in die Gemeindeleitung kommen. Im letzten Jahr oder Anfang dieses Jahres haben wir es erreicht, dass wir zum ersten Mal einen Studenten in die Gemeindeleitung gewählt haben, für den Bereich Jugend. Und er ist eine solche Bereicherung und er ist wirklich so eine reife Persönlichkeit. Es macht einfach Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten oder mit ihm zu reden. Und wenn neue Menschen in die Gemeinde kommen, dass wir auch das im Fokus und auf dem Schirm haben, einfach zu schauen, was für Gaben derjenige hat. Vielleicht ist sie oder er in 10 Jahren jemand, der in die Gemeindeleitung kommt, weil die Grundbegabung ist da, aber es bedarf noch eines Reifungsprozesses. Ihre Führung soll geistig klar und eindeutig sein. Also kein so Wischiwaschi, sondern geistlich klar. Wir brauchen nicht nur Manager in einer Gemeindeleitung. Wir brauchen Leute, die gut organisieren und planen können. Aber Manager einer Firma, der, sage ich mal, geistlich unterentwickelt ist, wäre nicht unbedingt ein Segen für die Gemeindeleitung. Sogar ein Gemeindekassierer, der zwar beim Finanzamt arbeitet und sich mit Zahlen super auskennt, aber wenn er eine gewisse geistliche Reife nicht hat, dann wird er vielleicht nur Belastung sein. Alles erlebt, auf eigene Haut leider auch. Das sind nur Kämpfe dann, ja? Der kann Vision oder was Gott will mit der Gemeinde, interessiert ihn gar nicht. Ihn interessieren nur Zahlen. Und dann ist das ist wirklich schlecht. Wirklich schlecht. Leiter und Älteste, sie übernehmen auch die Verantwortung. Und das muss der ganzen Gemeinde klar sein. Sie sind nicht dazu da, um da beim Abendmahl oder Gemeindeversammlung vorne zu stehen und eine Art Dekoration darzustellen, ja? Sondern wenn sie gewählt wurden, dann sind sie gewählt, damit sie die Verantwortung übernehmen. Und das heißt nicht unbedingt in der gleichen Form, in der gleichen Art wie bisher, sondern wir wählen sie für eine gewisse Zeit, das heißt auch für die Zukunft. Sie sollen auch schon für die Zukunft Spuren legen. Sie sollen sich nach Gott ausstrecken. Und immer wieder fragen, was will Gott mit uns? Was ist unser Weg? Sie sind eine Art Vordenker. Und das soll uns bewusst sein, dass sie diese Verantwortung auch übernehmen und sie brauchen auch unser Vertrauensvorschuss. Okay? Vertrauensvorschuss, dass sie wissen, wir sind nicht nur Buhmänner der Gemeinde. Wir sind nicht nur die, wie nennt man diese Säcke für die Boxer? Sandsäcke, genau. Dass man sich austoben kann, wenn man Tobanfall kriegt. Ja? Nein, das ist falsch. Sondern die sind diejenigen, die die Verantwortung übernehmen sollen und die sollen leiten. Und die brauchen unsere Unterstützung, unsere alle Unterstützung. Und sie brauchen auch untereinander Unterstützung. Und sie brauchen auch viel Liebe, Geduld, Barmherzigkeit, Vergebungsbereitschaft innerhalb der Leitung alleine. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir hatten gerade diese Woche eine Ältestensitzung, in dem festgestellt wurde, dass zwei unter uns richtig im Clinch lagen. Und da hat unser Gemeindeleiter gesagt, wir können so heute nicht einfach über irgendwelche Dinge reden, sondern ich habe einen Vorschlag. Jeder von uns sagt der Reihe um, was ihm bei dem oder der fünf Sachen, die ihm der besonders zu schätzen weiß an dieser Person. Ja, und so eine Runde und dann die nächste und so weiter. Und dann eine Sache, die einem nicht gefällt, wo man was auszusetzen hat. Und ich muss euch sagen, das hat mich so berührt. Das hat er auf einmal so eine Tiefe bekommen. Das war keine Sitzung. Es war auch keine Gruppentherapie. Es war eine geschwisterliche Umarmung, würde ich so sagen. Wo man sich gegenseitig sogar vergeben hat. Und in dieser Runde haben sich die zwei so ausgesprochen, dass sie gesagt haben, eigentlich ist jetzt schon alles geklärt. Wir können weiter zusammenarbeiten. So, das braucht die Gemeindeleitung untereinander. Und das brauchen wir in der Gemeinde als Großes auch. Dass wir uns gegenseitig vertrauen. Und sage ich das mal ganz salopp, dass wir uns nicht das Schlechteste, sondern das Beste unterstellen. Das wäre was, oder? Ich unterstelle dem anderen nicht das Schlechteste, sondern das Beste. Da kann man gut schlafen, sage ich euch. Sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und hier habe ich ein paar Punkte mir ausgedacht. Die Gemeindeleitung muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Die Gemeindeleitung kann nicht dafür sorgen, dass das Mikro hier läuft. Oder die Ältesten. Sie können auch nicht dafür sorgen, also, dass sie dasselbe machen. Sorgen schon, dass es Leute gibt, die das tun. Aber sie können nicht dafür sein, die müssen immer rechtzeitig, um Kaffee zu kochen, um was auch immer, die Tür aufzuschließen. Das können auch andere aus der Gemeinde tun und dafür sorgen sie. Aber sie vermitteln das Wichtigste, die Ziele und die Vision. Und sie bevollmächtigen die Mitarbeiter und motivieren sie auch für ihre Arbeit. Die fragen auch nach, und wie geht es dir damit, mit deiner Aufgabe, und hast du genug Zeit, Kapazitäten? Wenn es dir schlecht geht oder wenn du irgendwelche Ermüdungserscheinungen verspürst, sag das rechtzeitig. Wir wollen nicht, dass einer hier abkratzt, sage ich mal so, oder aber krank wird, weil er schon seit 30 Jahren Kindergottesdienst macht und denkt, das wäre eine Sünde, wenn ich damit aufhören würde. Also das ist so ein großes Paket. Und da sollen die Ältesten, die Gemeindeleitung auch nicht nur Nerv dafür haben, sondern sich da vielleicht schulen lassen. Wie kann man die Mitarbeiter bevollmächtigen und motivieren, inspirieren? Bevollmächtigen auch in diesem Sinne, dass wir ihnen sagen, du machst gut deine Sache. Und damit es leichter für dich ist, wir bieten dir an, dass du einmal im Jahr zu einer Schulung fährst. Deine Wahl, oder wir machen die Vorschläge. Und das Beste kommt noch, wir bezahlen dir das noch. Gerade wenn ich so an Gruppenleiter denke. Wir machen das bei uns so in der Gemeinde. Wenn einer sagt, nein, es ist mir peinlich oder wie auch immer, du kannst der Gemeinde das spenden. Aber du sollst wissen, du bist uns so viel wert, dass wir das gerne bezahlen. Und mindestens die Hälfte von denen spendet das zurück. Und ja, so ist es halt. Ja. Aber das ist eine Würdigung der Mitarbeiter. Und da ist der Job der Gemeindeleitung besonders wichtig, dafür zu sorgen. Und sie prägen auch und die überwachen die Gemeindekultur. Dass sie gucken einfach, da gibt es so einen Fritz oder wen auch immer. Und er läuft hier oder treibt sein Unwesen im Foyer vor dem Gottesdienst und versprüht Gift. So, habe ich das klar genug ausgedrückt? Genau. Dann sind die Schwester und Brüder von der Gemeindeleitung auch dazu da, um so jemanden so ein bisschen einzuhacken und mit ihm ins Seelsorgezimmer zu gehen und ihm eine Runde Meinung sagen. Okay? Oder mit ihm einfach liebevoll zu sprechen, das geht nicht. Du, das geht nicht, das ist einfach kontraproduktiv für unsere Gemeinde. Du weißt doch, dass liebevolle Beziehungen so wichtig sind, ja? Und du kannst noch nicht jeden anschnauzen dort im Foyer. Nur ein kleines Beispiel. Aber das gibt's alles. Also das ist nicht einfach ausgedacht, sondern ich denke an eine ganz konkrete Person jetzt, die eben so, so eine Art Sport getrieben hat. Die Leiter sollen auch in den einzelnen Phasen des Christseins einleiten oder anleiten. Was ist besser? Zu etwas anleiten oder einleiten? Anleiten ist falsch hier. Okay, ihr seht, ich lerne immer noch. Aber ich lerne gerne. Anleiten. Ich werde das gleich korrigieren. Und da zeige ich euch. Habt ihr noch 5 Minuten? Ja. Das ist mir egal. Ich sage euch trotzdem. Nein, nein, okay. Also, also, es gibt im Christsein verschiedene Phasen. Ihr müsst das alles nicht lesen. Ich will euch zeigen. Und damit ist auch eine Gemeinde beschrieben. Hier seht ihr, es gibt Menschen, die suchen. Sie suchen nach Wahrheit. Und eines Tages nehmen sie das Evangelium an und sie bekehren sich. Es geschieht ein Prozess der Wiedergeburt. Also die Richtung ist hier. Hier fängt es an. Sie entdecken neues Leben mit Jesus. Und das ist die Säuglingsphase in ihrem Leben. Entdecken auf einmal Neues. Sie stellen ihr Denken um und ihr ganzes Leben. Auf einmal müssen sie Freunde aussortieren und sagen, da gehe ich nicht mehr hin. Ich gewinne neue Freunde, ich lese andere Bücher und sie lernen von anderen, sie lernen neue Wahrheiten kennen und entwickeln neue Gewohnheiten. Das ist diese Säuglingsphase. Dann kommt die Kindheitsphase, wo sie neue Beziehungen aufbauen, wo sie vielleicht Kleingruppe entdecken in der Gemeinde oder Freunde gewinnen. Und ihr Blick wird von sich selbst weggehen zu den anderen hin. Und in dieser Phase hier wächst auch ihre Liebe zu Gott. In der Liebe zu anderen Menschen wachsen sie auch. Und sie entwickeln ein dienendes Herz. Habt ihr das verstanden? Gut, jetzt kommt die nächste Phase, junge Erwachsenenphase. Und das sind die heranwachsenden, christuszentrierten Diener. Und die lernen Neues. Das sind nicht nur Bibelkenntnisse. Vor allem die Abhängigkeit vom Heiligen Geist vertiefen sie. Das, was wir heute hatten, aus der Kraft Gottes leben. Und dann versuchen sie, das, was ihnen schon anvertraut wurde, umzusetzen. Und sie leben das Leben eines Christen mit beständigem Charakter. Dann kommt eine Elternphase. Aus Babys sind Erwachsene geworden und sie eignen sich erstmal ein Wissen, damit sie selber als Jünger Jesu weiterkommen und dann, damit sie anderen auch helfen, in dieser Jüngerschaft zu wachsen. Und sie machen Übungen, sie praktizieren diese Jüngerschaft und dann sind sie reif, um anderen das Evangelium erklären zu können und sie in ihrem Glauben zu begleiten. Das Ganze muss es in jeder Gemeinde geben, in welcher Form auch immer. Und die Gemeindeleitung ist dazu da, um diese Prozesse zu begleiten. Versteht ihr? Da ist eine große Verantwortung. Das ist vielleicht vielen in der Gemeinde gar nicht klar. Das alles hat die Gemeindeleitung zu verantworten. Und das ist nicht wenig. Und sie möchte gerne die Gemeindeleitung, damit in der Gemeindephilosophie jedes der Gemeindemitglieder seinen Platz hat. Und das ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern das ist eine natürliche, aber nicht von der menschlichen Natur, sondern von der göttlichen Seite, eine Entwicklung, dass jeder derselbe einmal Christ geworden ist, nicht hier in der Säuglingsphase stecken bleibt und auch nicht in der Kindheitsphase, auch nicht in der Erwachsenenphase, sondern dass er selber einmal ein reifer Christ wird. Okay? Das beschreibt uns die Bibel so. Ansonsten ist es so, wie Paulus schreibt, ihr müsst schon lange festes Essen zu euch bekommen oder nehmen und ihr mampft immer noch am Schnulle und kriegt Milch. So. Und das ist natürlich etwas nicht in Ordnung. Wenn ein 35-jähriger Sohn sich immer noch in die Windel macht und er ist nicht behindert, das ist nicht normal. Okay? Ich habe das extra betrieben. Aber das wäre genauso in der Gemeinde. Und leider kommt sowas auch vor. Okay? Ich wünsche uns, dass Gottes Handschrift an uns und an denen, die wir prägen, nicht zu übersehen ist. Das ist ein großer Wunsch. Und vergiss nicht, jede Gemeinde ist ein Spiegelbild ihrer Leitung. Und wir sind so aufeinander angewiesen, dass wir immer aneinander rücken müssen. Und wir als Gemeinde oder die Gemeindeleitung immer mit der ausgestreckten Hand zu den anderen. Komm, du hast dich ein bisschen lose gemacht. Das ist sehr locker geworden. Vielleicht deine Christusbeziehung. Auch mit der Gemeinde auf einmal gibt es nicht viel. Einfach, sie sollen immer wissen, wir haben unsere ausgestreckten Hände und wir laden sie ein, mitzumachen. Und wir sind bereit, auch ein Stückchen des Weges weiterzugehen.